Ja, bitte schlagt eure Bibeln auf im Philemon-Brief. Wir kommen zu der letzten Lektion, Lektion 4. Eine lebendige Lektion der Vergebung. Und für diejenigen, die in dieser Serie nicht bei uns waren, hier nochmal eine kleine Wiederholung. Der Apostel Paulus schrieb diesen Brief, und dieser Brief besteht nur aus 25 Versen. Er schrieb ihn an einen Freund namens Philemon. Er hatte diesen Philemon zu Christus geführt und Philemon war offensichtlich in Christus gewachsen. Es ist aus diesem Brief ersichtlich, dass Philemon ein reifer Christ ist und dass er Charakter und Überzeugung hat. Seine Frau Apia wird in Vers 2 erwähnt. Und sehr wahrscheinlich ist es auch sein Sohn, der hier genannt wird, Archippus, der ebenfalls Gott diente. Philemon war anscheinend ein Mann von einigem Vermögen. Zumindest war es ihm möglich, die Gemeinde oder der Gemeinde sein Haus für ihre Versammlung anzubieten. Und so war es auch sehr wahrscheinlich, dass viele geistliche Leiter und Prediger und Lehrer jener Zeit Philemon kannten. Aber es gab ein weiteres Mitglied in diesem Haushalt, einen Sklaven namens Onesimus, der in Vers 10 erwähnt wird. Onesimus wollte seine Freiheit. Er war kein Christ und deshalb lief er weg. Er war ein flüchtiger, entlaufener Sklave und als er weglief, muss er Geld oder etwas Wertvolles mitgenommen haben, um sich im Untergrund Roms, wohin er ging, zu finanzieren. Aber durch die Vorsehung Gottes bekam dieser entlaufene Sklave in der Stadt Rom irgendwie Kontakt mit dem Apostel Paulus, der dort in Rom ein Gefangener unter Hausarrest in einem gemieteten Haus war, aber dennoch weiterhin predigen und Menschen, die kamen und gingen, das Wort Gottes lehren konnte. Wunderbare Möglichkeit hatte er dort. Und vielleicht war die Notlage von Onesimus so groß gewesen, dass er sich einfach zu diesem Paulus aufmachte, den er gekannt haben musste, da er mit allen Menschen im Haus von Philemon und der Gemeinde, die dort sich traf, überaus vertraut war. Nun, egal wie die Umstände waren, er hörte irgendwie die Verkündigung von Paulus und er bekehrte sich zu Jesus. Dieser Sklave Onesimus, der dann also ein Christ war, wurde Paulus ein sehr vertrauter und geschätzter Freund. Er wurde ihm ein Helfer, selbst in seiner Zeit der Inhaftierung in Rom. Und als Paulus jedoch herausfand, dass er ein entlaufender Sklave war, der von Paulus' eigenen Freund Philemon weggelaufen war, wusste er, dass er ihn zurückschicken musste. Dieser Brief von Paulus an Philemon hat einen sehr zentralen Schwerpunkt. Er bittet Philemon, seinem entlaufenen Sklaven Onesimus, zu vergeben, der jetzt zum Glauben gefunden hat. Und deshalb sagen wir, es handelt sich hier um eine lebendige Lektion der Vergebung. Und wie wir bereits erfahren haben, ist Vergebung ein Versprechen. Es ist ein Versprechen, nie Vergeltung zu üben. Es ist das Gegenteil eines sich Weigerns zu vergeben, was ein Versprechen ist, keine Rache zu üben. Und wenn ihr wirklich eine einfache Definition haben wollt, dann stellt es euch als ein Versprechen vor, niemals Vergeltung zu üben. Es ist ein verbal verkündetes Versprechen. Es ist eine Aussage der Liebe, die bekräftigt, ich trage dir weder Wut noch Hass noch Bitterkeit nach. Und Vergebung hat eine dreifache Perspektive. Erstens, ich werde es dir gegenüber nie erwähnen. Zweitens, ich werde es anderen gegenüber nie erwähnen. Und drittens, ich werde es mir gegenüber nicht mehr erwähnen. Das ist Vergebung. Egal, was du mir angetan hast, egal, wie du mich gekränkt hast, ich verspreche, niemals Vergeltung zu üben. Ich empfinde keine Wut. Ich empfinde keinen Hass und keine Bitterkeit. Ich werde es dir gegenüber und anderen gegenüber und mir gegenüber selbst niemals wieder erwähnen. Das ist Vergebung. Und Vergebung ist, wie schon gesagt, die Handlung, die einen Christen Gott und Christus am ähnlichsten machen kann. Ja, ihr ähnelt Gott und Christus nie mehr, als wenn ihr vergebt. Denn das ist, was Gott tut. Das ist, was Christus tut. Vergebung ist eine hervorragende Tugend. Sir Thomas More, Lord Kanzler von England, sprach die folgenden berühmten Worte zu seinen Richtern, nachdem er in Westminster vor Gericht gestellt und ohne gerechtfertigten Anlass zum Tode verurteilt worden war. Zitat: So wie der heilige Paulus die Kleider derjenigen hielt, die Stephanus steinigten, und jetzt beide als Heilige im Himmel sind und dort für immer Freunde sein werden, so vertraue ich wahrlich darauf und werde von ganzem Herzen beten, dass wir, obwohl ihre Lordschaften jetzt hier auf Erden über meinen Tod gerichtet haben, uns dennoch hiernach frohgemut in ewigem Heil im Himmel begegnen werden. Zitat Ende. Vergebung ist etwas Wunderschönes. Die Schönheit der Vergebung von Stephanus, von der Thomas More sprach, war: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, während sie ihn steinigten und auf diese Weise töteten. Und wir sehen auch die Schönheit der Vergebung in Jesu Leben, der seine Kreuziger betrachtet und sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nun, dieser wunderbare Brief lehrt uns eine lebendige Lektion der Vergebung, ohne jemals das Wort Vergebung nur zu erwähnen. Es ist nirgendwo zu finden in diesem Brief. Es ist einfach impliziert. Paulus lehrt uns einige sehr grundlegende Elemente der Vergebung auf eine überaus sanfte und praktische, überaus subtile Weise. Und Paulus hat uns bereits geholfen, die Art von Charakter zu erkennen, die jemand benötigt, um zu vergeben. In Versen 4 bis 7 wiesen wir darauf hin, dass jemand, der einen versöhnlichen Charakter hat, Sorge für die Dinge des Herrn trägt, Liebe für die Gemeinschaft, Interesse an der Erkenntnis und dass er Sorge für den Ruhm Christi trägt und den Dienst an Gott liebt. All das steckt in den Versen 4 bis 7. Paulus zeigt uns also nicht nur den Charakter eines versöhnlichen Menschen, sondern auch dann die Handlung eines versöhnlichen Menschen. Und wir haben angemerkt, dass dies drei Elemente beinhaltet, die zu diesem Vergeben und zu diesem Verhalten gehören. Es gibt die Annahme, die Wiederherstellung und die Wiedergutmachung. Annahme, Wiederherstellung, Wiedergutmachung. Und das steckt in Versen 8 bis 18. Und jetzt kommen wir zu den letzten Versen, den Versen 19 bis 25. Und damit eröffnet uns Paulus Einblick in die Motive der Vergebung. Warum? Worin zwingende uns treibende interne Motivation besteht? Warum vergeben wir? Warum sollen wir vergeben? All diese Dinge, die wir betrachtet haben, stecken wirklich unterschwellig in diesem Brief. Sie sind tatsächlich vorhanden und geben uns eine umfassende Beschreibung eines Menschen, der vergibt. Aber was motiviert jemanden zu vergeben? Nun, Vergebung ist definitiv kühn. Vergebung ist definitiv mutig. Sie ist heldenhaft. Aber sollte gleichzeitig für einen demütigen Christen völlig normal sein. Und deshalb beendet Paulus den Brief mit dem Hinweis auf die Motive, mit einigen bedeutsamen und bedeutungsschwangeren Worten, die das Herz von Philemon stimulieren sollten, Onesimus zu vergeben. Jeder seiner abschließenden Bemerkungen in diesen letzten Versen enthält den Keim einer Wahrheit, die auch uns als Motivation dient, zu vergeben. Was motiviert einen Menschen also zu vergeben? Ihr könnt mitschreiben auf euren Blättern. Erstens, es ist die Erkenntnis, dass ich jemandem etwas schuldig bin und diese Schuld nicht begleichen kann. Die Erkenntnis, dass ich jemandem etwas schuldig bin und diese Schuld nicht begleichen kann. Achtet einmal auf Vers 19. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Haltet mal da einen Augenblick inne. Das ist wirklich eine sehr interessante Anmerkung. Paulus diktierte seine Briefe gewöhnlich an einen Schreiber oder irgendeinen Sekretär, jemand, der diese niederschrieb. Aber es war auch üblich, dass Paulus am Ende viele seiner Briefe die Feder nahm und seinen eigenen Namen darunter setzte, wie zum Beispiel am Ende seines Briefes an die Kolosser, der gleichzeitig mit dem Philemon-Brief überliefert wurde und zugestellt wurde. Dort werdet ihr in Kapitel 4, Vers 18 bemerken, dass jene Epistel mit den Worten "Der Gruß mit meines des Paulus Hand", ja, "Gedenkt an meine Fesseln, die Gnade sei mit euch", abschließt. Ja, das ist seine Handschrift. Das ist nicht sehr viel anders, als wenn ihr heutzutage einen Brief diktieren, eurer Sekretärin den niederschreiben lassen würdet und ihn dann mit eurem Namen unterzeichnet und in eurer eigenen Handschrift ein kleines PS hinten anführt. Es war üblich, dass der Apostel Paulus den Stift nahm und etwas in seiner eigenen Handschrift darunter schrieb. Und ihr werdet merken, dass er in Philemon Vers 18 etwas sehr Bedeutendes gesagt hat. Er sagte: "Wenn Onesimus dir auf irgendeine Weise ein Unrecht getan hat oder dir irgendetwas schuldet, dann schreibe es mir an." Das ist das Thema der Wiedergutmachung, das haben wir schon angeschaut. Paulus weiß, dass der entlaufende Sklave Onesimus nichts besitzt. Er kann nicht zurückzahlen, was er gestohlen hat. Er kann die 500 Denare nicht zurückzahlen, die Philemon für jemanden aufbringen musste, um den Platz von Onesimus zu ersetzen oder einzunehmen. Er hat das Geld dazu nicht. Also sagt Paulus, statt zu versuchen, es von ihm zu bekommen, der sowieso nichts hat, stelle es einfach mir in Rechnung. Dann sagt Paulus etwas sehr Interessantes. Ich, Paulus, schreibe es eigenhändig. Ich will es erstatten. Und Paulus nimmt den Stift auf und unterzeichnet den Schuldschein gewissermaßen mit seinem eigenen Namen. Das ist im Prinzip genau das, was er hier sagt. Ich setze meinen eigenen Namen in meiner eigenen Handschrift als Garantie darunter, dass ich es bezahlen werde, wenn du es mir in Rechnung stellst. Und er behält den Stift von Vers 19 bis zum Ende in der Hand. Und so stammen die letzten Verse direkt aus der Feder des Apostel Paulus. Er setzt seinen Namen darunter und sagt, ich werde für Onesimus, der kein Geld hat, Wiedergutmachung leisten. Paulus muss also etwas Geld gehabt haben und ihr erinnert euch sicherlich, dass er während seiner Inhaftierung einige Geschenke erhalten hatte. Er kommentiert sie in Philippa Kapitel 2, Vers 30 und in Kapitel 4, Verse 14 bis 18 und sagt zu der Gemeinde in Philippi, danke. Danke, dass ihr mir einige Dinge gesandt habt, etwas Geld, etwas Unterstützung in meiner Inhaftierung. Er verfügte also über einige Mittel. Vielleicht hatte er genug Geld, um diese Schuld zu begleichen. Und Paulus war bereit, das zu tun. Ihr seht sein liebendes Herz. Aber achtet bitte mal auf das, was er noch anhängt. Ja, ich will ja nicht von dem reden, dass du auch dich selbst mir schuldig bist, sagt er. Und was sagt er damit? Er sagt, übrigens, ich weiß, dass Onesimus dir etwas schuld ist, aber darf ich dich daran erinnern, dass du mir mehr schuldest als er dir? Hier ist der Plan von Paulus. Stelle mir seine Schuld in Rechnung und storniere sie, weil du mir selbst so viel schuldest. Das ist letztlich, was er sagt. Hier steckt ein Grundsatz drin. Philemon ist nicht nur ein Mann, dem etwas geschuldet wird. Ja, das wird uns auf einmal sehr deutlich. Philemon ist auch ein Schuldner, der bei Paulus in sehr viel größerem Ausmaß in der Schuld steht und diese nicht begleichen kann. Onesimus schuldet Philemon etwas Materielles. Philemon schuldet Paulus etwas Geistliches. Ja, das müssen wir erstmal raffen, ne? Aber Onesimus schuldet Philemon etwas Irdisches und Philemon schuldet Paulus etwas Ewiges. Warum? Nun, Paulus hatte ihm das Evangelium gebracht. Paulus hatte ihn zur errettenden Erkenntnis von Jesus Christus geführt. Wie soll er das je wieder zurückzahlen? Also sagt er, die Schuld von Onesimus sollte auf meine Rechnung gesetzt werden und dann storniert werden, weil du mir so viel schuldest, denn Gott hat mich genutzt, um dich vom Tod und der Hölle zu erlösen. Okay? Und das Prinzip ist im Prinzip, ja, es ist wirklich sehr einfach. Wenn jemand euch kränkt und euch etwas schuldet, dann denkt einfach daran, dass ihr in der Schuld von anderen steht, die euch barmherzig und treu und liebevoll mit überaus reichen geistlichen Segnungen von Nutzen waren. Eine Schuld, die ihr nicht tilgen könnt. Und sie verlangen keine Zahlung und ihr könntet sie auch nicht begleichen, wenn sie das verlangen sollten. Könnt ihr also nicht die einfache, finanzielle, irdische Schuld oder Verbindlichkeit eines Menschen, der euch nur auf irdische Weise gekränkt hat, erlassen? Rhetorische Frage. Natürlich könnt ihr das. Darum geht es hier. Und ich möchte das einmal auf eine sehr persönliche Ebene herunterbringen. Ich persönlich, Herr Borchmann, ich schulde vielen Menschen etwas. Das habt ihr nicht gewusst, ne? Doch, das wisst ihr, ja. Ich schulde so vielen Menschen so viel, dass ich niemals die Chance hätte, das je zurückzubezahlen. Ich stehe in der Schuld meiner gottesfürchtigen Eltern. Ich stehe in der Schuld meiner Mutter und meines Vaters, die mich zur Erkenntnis Jesu Christi geführt haben. Ja? Ich stehe in ihrer Schuld, weil sie mich die Schrift gelehrt haben. Ich stehe in ihrer Schuld, weil sie mich ermutigt haben, in den Dienst zu gehen. Ich stehe in ihrer Schuld, weil sie mich unterstützt und für meine Ausbildung gesorgt haben. Ich stehe in ihrer Schuld, weil sie von mir ein diszipliniertes Leben erwartet und mich in geistlicher Hinsicht zur Rechenschaft gezogen haben für mein Verhalten. Ja, ich habe manchmal Sänge gekriegt. Oh, oh, oh. Ja, ich könnte das, was ich meinen Eltern schulde, und ich schulde ihnen eine ganze Menge, niemals zurückbezahlen. Niemals. Und ich bin ihnen sehr dankbar dafür. Aber ich stehe auch in der Schuld meiner Frau. Für ihre Freundschaft, ihre Liebe, ihre Unterstützung, ihre Weisheit, ihre Beiträge, ihre Zurechtweisung und ihre Überzeugung. Ich stehe einfach in ihrer Schuld und ich könnte die geistliche Schuld, in der ich Christiana gegenüberstehe, nie begleichen. Niemals. Und ich stehe in der Schuld meiner Kinder, ja, die auch hier sind, weil sie mich selbst in meiner Schwäche lieben. Ich stehe in der Schuld meiner Kinder für ihre Güte, für ihre Sorge, für ihre Fürsorge, für ihren Vater, für ihre pflichtbewussten Reaktionen auf die Dinge, um die ich sie bitte. Und, wisst ihr was? Ich stehe in der Schuld von Freunden. Ich stehe in der Schuld einer Vielzahl von Freunden, die mir barmherzig und nutzbringend gedient haben. Ich stehe in der Schuld meiner Lehrer, die mich gelehrt haben. Ich stehe in der Schuld von Männern, die Bücher geschrieben haben, Bücher, die mein Leben und die Denkweise für meinen Dienst geformt und geprägt haben. Und ich stehe in der Schuld von Mitarbeitern, Pascal und sonst so weiter, wer hier alles sitzt. Ich stehe in der Schuld euch gegenüber als Gemeinde, weil ihr beständig für mich gebetet habt und weil ihr mir eure Gemeinschaft zugutekommen lassen habt. Und ihr habt sogar viele Jahre schon einen Teil meines Lohnes getragen und viele andere Freunde auch. Ich stehe in der Schuld so vieler Menschen für so viele geistliche Segnungen, die ich niemals zurückzahlen könnte. Und ich schulde so vielen so viel, dass nur Gott ihnen das zurückzahlen kann. Nur Gott. Und Gott wird ihnen all das zurückzahlen, indem er ihnen eine ewig währende Belohnung gibt für alles, was sie für mich geopfert haben, denn ich kann ihnen das niemals zurückzahlen. Kann ich, der so vielen so viel schuldet, dann nicht jemanden vergeben, dessen Schuld mir gegenüber nur irdisch ist? Seht ihr, worum es hier in Paulus geht? Dass ich in so vielerlei Hinsicht in geistlicher Schuld stehe, die ich nie zurückzahlen kann. Kann ich da nicht jemanden frohen Herzens eine materielle Schuld erlassen und dem Schuldner völlig vergeben? Paulus versucht also, zu Vergebung zu motivieren. Und diese Motivation gilt heute auch für uns. Zweite Motivation ist die Erkenntnis, dass ich ein Segen für andere werden kann. Wenn ich vergebe, kann ich ein Segen für andere werden. Vers 20, ja, Bruder, und das ist eine einnehmende Gutherzigkeit hier, ja, Bruder, lass mich von dir Nutzen haben in dem Herrn, erquicke mein Herz im Herrn. Und die Worte mich und mein sind hier im Griechischen betont, sie sind emphatisch. Er sagt, du hast so viele gesegnet. Und das hat er bereits im ersten Teil in Vers 7 erwähnt. Da steht, denn wir haben viel Freude und Trost um deiner Liebe willen, denn die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Du hast so viele Menschen so lange gesegnet, jetzt bin ich an der Reihe, sagt Paulus. Okay? Lass mich gesegnet sein, lass mich profitieren, lass mich den Nutzen davon haben, lass mich geistlichen Nutzen finden. Und das ist ein Wort, das eben mit diesem Wort Onesimus verwandt ist und eine Art Wortspiel darstellt. Denn Onesimus, wir erinnern uns, bedeutet nützlich. Jetzt bin ich dran, sagt er. Wenn du ihm vergibst, wirst du mich segnen. Du wirst mir im Herzen nützlich sein. Nun, worauf bezieht sich das? In welcher Weise? Nun, auf die geistliche Dimension. Auf die geistliche Dimension. Also lass mich von dir profitieren, von deinen Handlungen, von deinem Akt der Vergebung. Lass mich davon profitieren, dass du ihn zurücknimmst und ihn wiederherstellt und seine Schuld stornierst. Das wird mir von Nutzen sein. Wie wird das Paulus von Nutzen sein? Nun, es wird ihm Freude bringen. Johannes, der Apostel Johannes, sagte, es gebe keine größere Freude für ihn, als zu hören, dass seine Kinder in Liebe wandelten. Und Paulus würde genau dasselbe sagen. Nichts bereitet mir mehr Freude, als zu wissen, dass meine Kinder in Liebe füreinander wandeln. Erinnert ihr euch an Philipper Kapitel 2 und in Vers 2, diese wunderbaren Worte, die er dort schrieb? So macht meine Freude völlig, sagt er. Wie können wir das tun, Paulus? Wie können wir dir Freude bereiten, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid? Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Mit anderen Worten, Philemon, wenn du dich demütigst und Onesimus höher achtest als dich selbst und nach Einheit und Liebe und Gemeinschaft strebst, und diesen Mann deshalb vergibst, dann wirst du mir Freude bereiten. Und so sagt er, ihr solltet dadurch motiviert sein, dass ihr ein Segen für andere sein sollt. Das ist die Motivation dabei. Ihr solltet motiviert sein zu vergeben, weil es das Herz eines anderen Menschen erfreuen wird. Er sagt also, lass mich von dir im Herrn profitieren. Und dann fügt er hinzu, erquicke mein Herz in Christus. Und das ist wieder die geistliche Sphäre. Segne mich, erquicke mich. Du hast alle anderen Vers 7 erquickt. Oh, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran, Philemon. Philemons Vergebung für Onesimus wird geistliche Freude und Erquickung bringen, weil Paulus diese Männer beide liebte und er daran interessiert war, dass das Verhältnis zwischen diesen beiden wiederhergestellt wird. Paulus liebt die Einheit der Gemeinde. Er will, dass Kolossä als Gemeinde diese Vergebung als wunderbares Vorbild sieht, als eine Art Anschauungsunterricht. Und wenn Philemon sich weigert, Onesimus zu vergeben, wird das Paulus belasten. Er wird ihn traurig stimmen. Es wird ihm Kummer bereiten, weil er diese beiden Männer und diese Gemeinde liebt und auch die Einheit der Gemeinde so sehr liebt. Jede Unversöhnlichkeit, hört mal gut zu, jede Unversöhnlichkeit wird diese Beziehung innerhalb einer Gemeinde zerstören. Sie wird ihren Dienst und ihre Effektivität beeinträchtigen und die Kraft des Evangeliums gegenüber der zuschauenden, unbekehrten Welt verdrehen. Er sagt also einfach, du warst bereit, so viel für die Erquickung anderer Menschen zu tun, würdest du nur diese eine Sache für mich tun? Würdest du diesen Mann vergeben und mich erquicken und mich segnen und mir Freude bereiten? Das ist letztlich seine Frage. Wirklich zwei gute Motive für Vergebung. Erstens, ihr schuldet mehr, als ihr je zurückzahlen könnt. Und wenn ihr vergebt, werdet ihr die Heiligen segnen, weil ihr nach Einheit strebt. Drittes Motiv ist die Erkenntnis, dass ich dazu berufen bin, dem Herrn gegenüber gehorsam zu sein. Die Erkenntnis, dass ich dazu berufen bin, dem Herrn gegenüber gehorsam zu sein. In Vers 21 sagt Paulus, im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, weil ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage. Und wieder sagt Paulus mit dem Stift in der Hand, siehe, ich habe Vertrauen in deinen Gehorsam. Und wieder rührt er an den innersten Gefühl von Philemon, die durch die Notwendigkeit hervorgerufen werden, Gott gehorsam zu sein. Und er redet nicht davon, Paulus gegenüber gehorsam zu sein, denn am Anfang des Kapitels sagte Paulus in Vers 8 zu ihm, wie ihr euch sicherlich erinnert, obwohl ich in Christus volle Freiheit hätte, dir zu gebieten, was ich geziemt, so will ich doch um der Liebe willen lieber eine Bitte aussprechen. Paulus hat ihm also nie einen Befehl erteilt. Paulus sagt nur, ich weiß, dass du dem Herrn hierin gehorchen wirst. Und Paulus ist zuversichtlich, dass Philemon ein gottesfürchtiger Mann ist. Er beschrieb seine Charaktereigenschaften in Versen 4 bis 7. Und logischerweise ist er deshalb zuversichtlich, dass Philemon richtig handeln wird. Nun erinnert ihr euch daran, dass ich euch gesagt habe, dass die Theologie der Vergebung nicht in diesem Brief enthalten ist, nicht explizit als irgendwelche Grundsätze, sondern wir müssen davon ausgehen, dass sie dem Philemon bekannt waren. Wir können davon ausgehen, dass Philemon mit Matthäus 6 gut vertraut war, mit dem dort enthaltenen Grundsatz, dass Gott uns nicht vergibt, wenn wir unseren Brüdern nicht vergeben. Und er war sicherlich auch mit Matthäus 18 vertraut, wie zum Beispiel, du musst vergeben, du musst 70 mal 7 mal vergeben, oder Lukas 17, 3 bis 4, du musst, falls nötig, 7 mal am Tag vergeben. Er war sehr vertraut mit der Überzeugung des Apostel Paulus aus 2. Korinther Kapitel 2, Vers 7, dass Vergebung unverzichtbar war. Und Philemon wusste, dass Gott Vergebung gebot, dass es ein Gebot ist, ein Befehl ist von Gott. Und Paulus ist sich sicher, dass er das wusste. Paulus ist sogar sicher, dass er das tun wird. Und er sagt, ich bin mir deines Gehorsams sicher. Ich weiß, dass du tun wirst, was Gott dir geboten hat. Und Gott hat es geboten zu vergeben. Und so seid ihr nicht nur motiviert, weil ihr Schulden habt, die ihr nicht mehr zurückzahlen könnt. Nicht nur aufgrund dessen, was in Vers 20 sagt, ihr werdet ein Segen und eine Freude für andere Gläubige sein, sondern weil ihr wisst, dass Gott Gehorsam von euch erwartet. Und dann sagt er sogar Folgendes in Vers 21, ich weiß, dass du noch mehr tun wirst. Du wirst noch mehr tun, als ich dir sage. Und einige Menschen haben unnötig angenommen, dass diese Art der Aufforderung an Philemon sei, Onesimus zu emanzipieren, ihn vollkommen von seiner Sklaverei zu befreien, aber dafür gibt es keinen Hinweis im Text. Wenn er sagt, ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich dir sage, könnte das bedeuten, dass er sagen will, du wirst in deiner Vergebung noch großzügiger sein, als ich es überhaupt von dir verlangt habe. Du wirst in deiner eigenen Liebe zu Onesimus sogar noch großzügiger sein, als ich angenommen habe. Du wirst ihm vielleicht eine Feier bereiten, ähnlich wie die Feier für den verlorenen Sohn, ihm den Ring aufstecken, das Gewand anlegen, das gemästete Kalb schlachten und ein Fest ausrufen. Das könnte vielleicht das Mehr sein. Oder vielleicht ist es, dass er ihn nicht mehr nur als Sklaven zurücknehmen wird. Paulus weist in Vers 16 darauf hin, dass er als Sklave zurückkehren wird, wo er sagt, du wirst ihn nicht nur im Fleisch, sondern auch im Herrn haben. Mit anderen Worten, er wird dir im Fleisch dienen und er wird dir auch im Herrn dienen. Und vielleicht ist das mehr, ja, dass er ihm also nicht nur ein physischer Sklave ist, sondern eben auch ein geistlicher Bruder. Wir wissen nicht ganz genau, was es ist. aber du wirst wohl mehr tun, als ich annehme. Aber vielleicht ist es mehr, dass du ihm nicht nur vergeben wirst, sondern auch einigen anderen Menschen vergeben wirst, denen du vergeben solltest. Und das Meer ist eine großzügigere, eine umfassendere, eine breite Form der Vergebung, in der Philemon sogar jenen vergeben wird, von denen Paulus nicht einmal weiß, dass Philemon ihn gegenüber Bitterkeit empfindet. Aber es gibt viele Möglichkeiten dafür, was dieses Meer in dem Text sein könnte. Aber er sagt, ich kenne deinen Charakter und ich vertraue darauf, ich weiß, dass du gehorsam sein wirst und dass du sogar noch mehr tun wirst, als ich dir sagen werde. Freiwillig, ohne Zwang, nicht aufgrund von Gesetzen oder Angst, sondern aufgrund eines gerechten Herzens von Philemon, Gott zu gehorchen, der ihm geboten hat zu vergeben. Aber es gibt ein viertes Motiv, ein zwingendes Motiv für Vergebung, und das ist die Erkenntnis, dass ich Rechenschaft ablegen muss, dass ich Gottes fürchtigen Leitern Rechenschaft abgeben muss. Die Erkenntnis, dass ich Gottes fürchtigen Leitern gegenüber Rechenschaft ablegen muss. Das ist wirklich sehr erfrischend in Vers 22. Schaut einmal da hin. Paulus sagt, zugleich aber bereite mir auch eine Herberge, denn ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Wisst ihr, was er hier sagt? Du solltest besser vergeben, denn ich komme. Ja? Ich werde kommen und werde gucken, was du getan hast. Ich werde da sein. Mach mir ein Zimmer bereit. Das ist wirklich das am wenigsten Unterschwellige von allem, was er in seiner ganzen Epistel sagt. Oh, übrigens, ich komme zu dir. Und als er im ersten Korintherbrief schrieb, sorgte er sich genügend um die Korinther, um sie zu warnen, dass er kommen würde. Und wenn ihr 1. Korinther 4, 18 bis 21 lest, sagt er dort, ich werde kommen. Und er war immer noch besorgt im 2. Korintherbrief. Da schreibt er in Kapitel 12, Vers 14 und 13, 1, dass er ihnen noch einmal seine Ankunft ankündigt. So ist er darum besorgt. Und die ganze Zeit, wo er das zu ihnen sagt, bei diesen drei Anlässen, sagt er in Wirklichkeit zu ihnen, ihr solltet euch besser zusammenreißen, denn ich komme. Ja? Hier spricht er gerade heraus, wie zu den Korinthern und sagt, mache das Zimmer bereit, ich komme. Und was er hier wirklich sagen will ist, ich werde da sein und ich werde alles sehen können, was du getan hast. Paulus übt hier in Wirklichkeit eine gewisse geistliche Autorität aus. Er sagt, ich werde nach dir sehen. Das ist so ein sanfter Zwang, ja, so ein bisschen so ein sanfter Zwang. Aber es ist nicht wirklich eine Drohung, es ist eher ein Versprechen. Er sagt nicht, was er in 1. Korinther 4, 21 zu den Korinthern sagte, als er sagt, wenn nötig, werde ich mit der Rute kommen. Das sagt er nicht. Er sagt einfach, ich werde da sein. Und das ist übrigens sehr optimistisch, denn er sitzt immer noch im Gefängnis, er ist immer noch inhaftiert in Rom. Aber er sagt, schaut einmal in Vers 22, ich hoffe, dass ich euch geschenkt werde durch eure Gebete. Das ist wirklich wunderbar. Er weiß, dass Gott in seiner Souveränität agiert, um seine Ziele zu erreichen. Aber er weiß auch, dass die Souveränität Gottes ihre Ziele durch Gebete erreicht. Niemand kann Gebete studieren, ohne an diesem Vers vorbeizugehen oder sich damit zu befassen. Paulus sagt, meine Hoffnung besteht darin, dass ich euch geschenkt werden möge und dass dies durch eure Gebete bewirkt werden möge. Gebete, ihr Lieben, Gebete bewegen Gott. Gebete sind die Nerven, die die Muskeln der Allmacht Gottes bewegen. Gebete sind nicht nur eine unnütze Übung, weil Gott eh tun wird, was er geplant hat. Nein, Gebete sind das Mittel, durch das Gott das tut, was er tun wird. Das wirksame, inbrünstige Gebet eines gerechten Menschen bewirkt viel, wie wir in Jakobus 5 lesen. Paulus ist sich der vorhersehenden Werke Gottes wohl bewusst. Er bezog sich sogar in Vers 15 darauf, als er annahm, dass Onesimus vielleicht sogar weggelaufen sei, damit er als Christ zurückkehren könne. Er wusste, dass Gott in all diesen Dingen wirkte. Und er sagt, ich setze meine Hoffnung darauf, dass Gott mich zu euch kommen lassen wird und dass dies durch eure Gebete geschehen möge. Und so sagt der Philemon also nicht nur, ich werde kommen, sondern er fordert ihm im Prinzip auf, für seine Ankunft zu beten. Hört mal gut zu. Wenn er weiß, dass Paulus kommen wird und für dessen Ankunft betet, dann wird sich gewiss das auf die Art und Weise auswirken, wie er sich Onesimus gegenüber verhält. Denn wenn er Onesimus nicht vollkommen vergeben hat, wird er nicht etwa beten, oh Herr, bringe den Apostel Paulus bald her. Wenn er ihm nicht vergibt, wird er das garantiert nicht beten. Definitiv nicht. Paulus drängt ihn gewissermaßen in eine Ecke. Ich komme und ich erwarte, dass deine Gebete mich befreien werden. Und das ist jetzt eine schwere Last. Und mittlerweile sagt sich Philemon, oh Mann, wenn ich nicht bete, kommt er nicht aus dem Gefängnis. Ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass er im Gefängnis steckt. Ich muss für seine Freilassung beten. Und wenn ich für seine Freilassung bete, weiß ich, wo er als erstes hinkommen wird. Hierher. Also muss ich Onesimus vergeben. Macht Sinn, oder? Das ist geistliche Rechenschaftspflicht. Ihr sollt denen gegenüber rechenschaftspflichtig sein, die im Herrn über euch stehen, die das Recht haben, die Qualität eures Lebens zu kennen, weil sie über eure Seelen wachen. Das lehrt die Schrift. Wenn wir davon reden, die Herde zu hüten, reden wir davon, dafür zu sorgen, dass die Schafe gehorsam sind, dafür zu sorgen, dass sie tun, was der Hirte, der oberste Hirte ihrer Seelen von ihnen erwartet. Ihr, auch ihr seid euren geistlichen Leitern gegenüber verantwortlich, die über euch stehen, die über eure Seelen wachen und deshalb das Recht haben, euch für Vergebung zur Rechenschaft zu ziehen. Fünftes Motiv. Ein weiteres fünftes Motiv ist die Erkenntnis, dass ich nicht alleine bin, sondern Teil einer Gemeinschaft. Ich bin nicht allein, sondern Teil einer Gemeinschaft. In den Versen 23 und 24 macht Paulus eine wunderbare Aussage. Und wieder hat er den Stift in der Hand und schreibt, es grüßen dich, Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Und er identifiziert Epaphras als einen Mitgefangenen. Er identifiziert Markus, Aristarchus, Demas und Lukas als Mitarbeiter. Fünf Männer, die Paulus lieb und teuer sind, die auch Philemon lieb und teuer sind. Fünf Männer, die Philemon kennt und die auch Philemon kennen. Und was sagt er damit? Was sagt er damit? Er sagt, du kannst nicht unabhängig von der Gemeinschaft handeln. Du handelst nicht allein. Ja? Wenn du nicht vergibst, wirst du das Band der Liebe zerstören, das zwischen diesen Männern und dir besteht. Das sind deine Freunde. Du wirst ihre Erwartungen in dich enttäuschen. Du wirst ihnen ein schlechtes Vorbild sein. Du kannst nicht einfach tun, was du willst. Als ob du in irgendeinem Vakuum existieren würdest. Du bist nicht nur jemandem gegenüber rechenschaftspflichtig, der dein geistlicher Leiter ist. Sondern du hast ein gewisses Maß an Verantwortung, den Maßstab für diejenigen festzulegen, die deine geistlichen Freunde sind. Fünf Männer, die dich grüßen lassen, Philemon, und sie haben hohe Erwartungen an dich. Und diese Männer werden auch in Kolosser 4 erwähnt. Geht einmal kurz dahin. Kolosser 4. Denn diese Verse geben uns da den Einblick in das Leben dieser fünf Männer. Und es ist offensichtlich, dass Tychikus, der den Brief an die Gemeinde in Kolosse überbrachte, seine eigene Grüße überbringen konnte. Er wäre Philemon sehr wahrscheinlich auch bekannt gewesen. Aber dann beginnt die Liste in Philemon mit Epaphras. Epaphras wird in Kolosser 4,12, ist das, erwähnt. Es grüßt euch Epaphras, der euren ist, ein Knecht des Christus, der allezeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Epaphras, der zuerst genannt wurde, hatte sich wahrscheinlich unter Paulus bekehrt. Er ist wahrscheinlich der Gründer der Gemeinde in Kolossä und auch der anderen beiden Gemeinden im Leukestal. Es gab insgesamt drei. Nebst Kolossä war dann noch Laodicea und Hierapolis. Epaphras hatte wahrscheinlich diese drei Gemeinden gegründet. Er stammte selbst aus Kolossä und war Philemon gewiss gut bekannt. Er wird hier als einer der Euren beschrieben und war natürlich immer noch mit den Gemeindeversammlungen im Haus von Philemon assoziiert. Er ist ein Knecht des Jesus Christus, was von seinem starken Engagement für den Dienst zeugt. Und er ist ein Mann des Gebets, der aufrichtig arbeitet, ständig für die Vollendung der Heiligen betet, dass sie uneingeschränkte Gewissheit haben mögen, den Willen Gottes zu tun. Die Seelsorge für die Gemeinden in Kolossä, in Laodicea und Hierapolis ist ihm ein großes Anliegen. Er ist ein beachtlicher und ein wunderbar gottesfürchtiger Mann. In Kolosser 1 dann und in Vers 7 wird er unser geliebter Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der euch auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat, bezeichnet. Epaphras ist ein ehrenwerter Christ. Er ist der Beste, ja, gottesfürchtig, engagiert im Gebet, Gott dient. Und in Philemon wird er dann als mein Mitgefangener in Christus Jesus bezeichnet. Und wir wissen nicht genau, was das bedeutet, dass er ebenfalls ein Gefangener in Rom geworden war oder ob er sich einfach mit der Inhaftierung von Paulus identifizierte. Und das so weit ging, dass er sich selbst inhaftierte und Paulus in seinen Ketten Gesellschaft leistete. Er war entweder ein Gefangener oder er war freiwillig dort für Paulus. Der zweite Name auf dieser Liste ist der von Markus. In Kolosser 4, Vers 10, als Cousin, als Vetter von Barnabas bezeichnet. Und die Gemeinde in Kolossä wird aufgefordert, ihn willkommen zu heißen, wenn er kommt. Und hier erfahren wir, dass er der Vetter von Barnabas ist, was einen Teil des Konflikts in Apostelgeschichte 15 erklären könnte. Erinnert ihr euch, Paulus und Barnabas, als sie auf ihre Reise gingen? Johannes, der Markus genannt wird, war mitgekommen, aber er war schwach und mochte die Anstrengung nicht mehr. Und vielleicht wisst ihr das, dass er aussteigen wollte und deshalb sagte Paulus, dass es reicht. Er wollte ihn nicht mehr mitnehmen und es kommt auch eine Trennung zwischen Paulus und Barnabas. Barnabas verteidigte ihn und daraufhin trennen sich die beiden. Und das erklärt vielleicht auch, warum Barnabas so sehr an Markus hing. Sie waren verwandt, waren Cousins. Markus hatte sich zu diesem Zeitpunkt jedoch sehr gebessert. Ja. Durch die strenge Disziplin von Paulus hat er eine großartige Lektion gelernt, wahrscheinlich auch unter dem starken Einfluss von Petrus. 1. Petrus 5,13 könnte darauf hinweisen. Und dann war Markus unter der Anleitung von Barnabas selbst zur voller geistlichen Stärke gereift. Markus wurde so ein wunderbarer Mann, dass Paulus, als er am Ende seines Lebens an Timotheus schreibt, in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 11 sagte, schick mir Markus, weil er so nützlich ist. Markus ist also jetzt ein gottesfürchtiger Mann. Dann der dritte, der in Philemon erwähnt wird, ist Aristarchus. Und er wird auch in Kolosser 4, 10 erwähnt. Hier lesen wir Aristarchus, mein Mitgefangener. In Philemon wird er nicht als Mitgefangener, sondern als Mitarbeiter bezeichnet. Vielleicht war also wiederum ein Mitgefangener aus freien Stücken, nicht nach dem Gesetz. Er hatte einfach willentlich die Inhaftierung von Paulus mit ihm geteilt, um ihm zu helfen. Wir wissen es nicht ganz genau. Aristarchus war mit der Stadt Thessalonich assoziiert, wie wir in Apostelgeschichte 20 und Vers 4 lesen. Er war bei Paulus während dessen dritter Missionsreise und seinen langen mehrjährigen Aufenthaltes dort in Ephesus. In Apostelgeschichte 19 und Vers 29 wurde er sogar von Aufständischen in Ephesus gefangen genommen. Und in Apostelgeschichte 27 war er bei Paulus auf dessen Reise. Hier ist er bei ihm, teilt die Zeit in der Gefangenschaft mit ihm und macht sich selbst unter Umständen freiwillig zu einem Gefangenen, um Paulus zu dienen. Paulus kennt ihn und liebt ihn. Und Gleiches gilt offensichtlich auch für Philemon. Und der nächste Name ist der des berüchtigten Demas. Demas wird ebenfalls in Kolosser 4 erwähnt, in Vers 14, aber nur sein Name, Demas. Wir wissen nicht viel über Demas. Das Einzige, was wir wissen, ist traurig. In 2. Timotheus 4,10 sagt Paulus, Demas hat mich verlassen, weil er jetzt die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Und das ist traurig, denn Johannes sagte, wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Demas war aller Wahrscheinlichkeit nur ein Heuchler, aber hier gehörte er zu der Gemeinschaft. Er unterstützte Paulus und war Philemon bekannt. Und dann ist da der letzte Name, der ist uns wohl am meisten vertraut, und das ist Lukas. Kolosser 4,14 sagt, Lukas, der geliebte Arzt. Und so war er bekannt. Ein heidenchristlicher Arzt, voller Liebe, der Verfasser des dritten Evangeliums. Ist es nicht interessant? Zwei dieser Männer, von diesen fünf, schrieben ein Evangelium. Markus und Lukas. Und sie waren mit Paulus. Und Lukas war oft ein Reisegefährte von Paulus und er schrieb auch die Apostelgeschichte. Und wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann stellt ihr fest, Kapitel 16, Kapitel 20, Kapitel 21, Kapitel 27, Kapitel 28, sagt Lukas immer wir. Erste Person Plural, ja, das Personalpronomen dort. Und das bedeutet, dass Lukas bei all dem, was passiert, dabei ist. Ein Teil davon wurde ihm vom Heiligen Geist gegeben, was er schrieb. Ein Teil hatte er das durch die Erfahrungen, die er gemacht hatte. Und er war bei Paulus auf dessen zweiter Missionsreise nach Troas und Philippi, wie wir in Apostelgeschichte 20, Vers 6 lesen. Und er ging mit ihm nach Jerusalem. Er war mit ihm auf der Reise in Apostelgeschichte 27. Und er war allein bei Paulus, bei dessen letzter Inhaftierung, wie wir in 2. Timotheus Kapitel 4 und Vers 11 lesen. Hier sind also diese fünf überaus prominenten Männer, die Philemon kannten und Gemeinschaft mit ihm haben. Und wenn er nicht vergibt, weiß Paulus, zerstört er das Band, das zwischen ihnen und diesen Männern besteht. Seht ihr? Ihr tut Dinge nicht einfach nur in irgendeinem Vakuum. Wenn ihr einen Groll hegt, zerstört ihr eure Gemeinschaft. Vergebung ist also eine Verpflichtung. Sie ist eine Verpflichtung, weil ich etwas schulde, was ich nicht zurückzahlen kann, weil ich die Heiligen segnen kann. Wenn ich vergebe, dann tue ich nur das, was ich tun soll. Ich bin dazu berufen zu vergeben, weil Gott uns auffordert zu vergeben und weil ich meinen geistlichen Leitern gegenüber rechenschaftspflichtig bin und weil ich daran denken muss, dass ich ein Teil der Gemeinschaft bin, die durch Sünde beeinträchtigt wird. Und schließlich die letzte Motivation wird Vergebung durch die Erkenntnis motiviert, dass ich durch die Gnade Gottes gestärkt sein muss. Ich muss durch die Gnade Gottes gestärkt sein. Vers 25. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Das sind die abschließenden Worte von Paulus und er legte seine Feder nieder und sagt hier, Philemon, ich möchte dich nur daran erinnern, dass du die Gnade unseres Herrn Jesus Christus haben wirst, um dies zu tun. Du kannst das nicht alleine tun. Die menschliche Natur alleine könnte die Kränkung nicht vergeben. Diese allzu vertraute Segnung ist in Wirklichkeit ein Gebet und nicht sehr allgemein, sondern sehr spezifisch, dass Philemon und seiner ganzen Familie und der Gemeinde in Kolossä göttliche Gnade gewährt werden möge, damit sie Onesimus vergeben können. Paulus bittet um das, was im Fleisch nicht möglich ist, denn das Fleisch will was? Rache. Was im Gesetz nicht möglich ist, denn das Gesetz will Gerechtigkeit. Er will, was durch Gnade möglich ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, indem sie durch euren Geist, durch euren inneren Menschen wirkt. Das ist dieselbe Gnade, die es Christus gestattete zu vergeben. Und Paulus sagt, mögt ihr dieselbe Gnade haben, allen zu vergeben, die es Christus ermöglichte, zu vergeben. Das sind die Motive. ihr müsst vergeben. Schließlich steht ihr in einer Schuld, die ihr nie begleichen könnt. Ihr könnt die Heiligen segnen, ihr könnt Gott gehorsam sein, ihr könnt eure Rechenschaftspflicht gegenüber euren geistlichen Leitern erfüllen, ihr könnt die Gemeinschaft aufrechterhalten und ihr könnt das durch die Kraft der Gnade Christi tun. Das ist möglich. Ihr könnt vergeben. Nun, das ist das Ende des Buches, aber nicht das Ende der Geschichte. Wie ging sie aus? Philemon hat Onesimus ohne Zweifel vergeben. Paulus wurde aus jener Haft entlassen, hat viele Reisen unternommen, eine davon führte gewiss nach Kolosse und in das Haus von Philemon. Und Bibelgelehrte werden euch sagen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass dieses Buch in den Kanon des Neuen Testaments aufgenommen worden wäre, wenn Philemon Onesimus nicht vergeben hätte. Weil Philemon dann für immer als gottesfürchtiger, tugendhafter, wunderbarer Mann in der Geschichte der Menschheit eingegangen wäre, und sofern das nicht der Fall gewesen sein sollte, wäre er nicht das Ziel von Gottes Geist gewesen, dieses Buch im Textkorpus zu belassen und so einen falschen Eindruck über diesen Mann zu erwecken. Die Tatsache, dass Gott es in den Kanon aufnahm, bedeutet also, dass Gott auf wunderbare Weise im Leben von Philemon und Onesimus wirkte, um dies herbeizuführen. Die ganze Gemeinde muss über den Brief Bescheid gewusst haben. Ich meine, die ganze Gemeinde, nicht nur Kolosse, wisst, diese kleinen Briefe wurden herumgereicht. Und es war eine der großartigsten Geschichten des apostolischen Zeitalters. Und wir können sicher sein, dass es irgendwo etwas geben würde, das besagen würde, es sei nie geschehen. Ihr wisst, Leute wissen, die negativen Geschichten würden alle Leute sofort wissen. Aber es steht als Zeugnis für Vergebung und es muss Reaktionen darauf gegeben haben. Nur als Anmerkung, laut einer geschichtlichen Aufzeichnung wurde einige Zeit hiernach ein Mann Pastor der Gemeinde in Ephesus und sein Name war Onesimus. Ja. Könnte das derselbe Mann sein? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wenn ja, kennen wir definitiv die wunderbare Macht der Vergebung. Vergebung ist mächtig. Und das ist teilweise der Grund, warum die Geschichte hier steht. Vergebung hat Auswirkungen auf Menschen. Nun, lass mich die Geschichte ein bisschen aktualisieren. Vor knapp 60 Jahren haben die Japaner einen Angriff auf Pearl Harbor gestartet. Am 7. Dezember 1941 um 7.55 Uhr, an einem wolkenlosen Tag, griffen die Japaner Pearl Harbor an. Innerhalb von 2 Stunden waren 2.403 Amerikaner tot, 1.178 waren verletzt, 169 amerikanische Flugzeuge waren vollkommen zerstört, 3 gewaltige Kriegsschiffe waren gesunken und 18 weitere beschädigt. Dieser unglaubliche Angriff wurde von einem 39-jährigen japanischen Spitzenpiloten, Kapitän Mitsuo Fuchida, angeführt, dessen Held Adolf Hitler war. Fuchida führte 183 japanische Flugzeuge in den Hafen von Honolulu und vernichtete Tausende von Menschen und ein ganzes Land und löste, wie ihr wisst, den Massenmord aus, der durch den atomaren Vergeltungsschlag der USA sowie durch konventionelle Waffen kam. Mitsuo Fuchida ist sein Name. Das ist ein Name, der immer und immer wieder in Verbindung mit dem Zweiten Weltkrieg steht. Sein Flugzeug wurde mehrere Male getroffen, als er über Pearl Harbor flog, aber er überlebte. Nach dem Krieg wurde Fuchida von Erinnerung an den Tod geplagt. Und er entschied sich zu einer Art Einsiedlerleben. Und so wandte er sich in der Nähe von Osaka der Landwirtschaft zu. Und das gab ihm Zeit nachzudenken. Er konzentrierte sich zunehmend auf das Problem des Friedens und entschied sich inmitten seiner Schuld und Sorgen über alles, was im Krieg geschehen war, ein Buch zu schreiben. Er entschied sich, dass der Titel des Buches No More Pearl Harbors, nie wieder Pearl Harbor, keine weiteren Pearl Harbors lauten würde. Und er würde die Welt eindringlich ermahnen, sich dem Streben nach dem Frieden zu widmen. Mitsuo Fuchida kämpfte jedoch jahrelang umsonst um ein Prinzip zu finden, nach dem Frieden funktionieren könnte. Jahrelang versuchte er, Prinzipien zu finden, die ihn sein Buch schreiben lassen würden. Er konnte sie nicht finden. Er konnte in den Religionen Japans oder in den Philosophien der Welt nichts finden. Und da nahm die Geschichte eine dramatische Wende an. Die Geschichte lautet folgendermaßen. Der erste Bericht kam von einem Freund, einem Leutnant, der von Amerikanern gefangen genommen und in einem Kriegsgefangenenlager in Amerika inhaftiert worden war. Fuchida sah seinen Namen in einer Zeitung auf einer Liste von Kriegsgefangenen, die dabei waren, nach Japan zurückzukehren. Und er entschied sich, ihn zu besuchen. Als sie sich trafen, sprachen sie über viele Dinge. Und dann stellte Fuchida ihm die Frage, die ihn am meisten beschäftigte. Wie behandelten dich die Amerikaner im Gefangenenlager? Und sein Freund sagte, sie seien gut behandelt worden. Und dann erzählte er Fuchida eine Geschichte, die nach seinen Aussagen großen Eindruck bei ihm und jedem anderen Gefangenen in dem amerikanischen Lager hinterließ. Etwas geschah in dem Lager, in dem er interniert war, sagte er. Was es uns, die wir im Lager waren, ermöglichte, all unsere Abneigung und unseren ganzen Hass aufzugeben und stattdessen im Geist der Vergebung und mit einem Gefühl der Unbeschwertheit zurückzukehren. Fuchida fragte, was war das? Der ehemalige Gefangene sagte ihm, da war ein junges amerikanisches Mädchen namens Margaret Peggy Carville, die sie für ungefähr 20 hielten, die regelmäßig ins Lager kam und alles, was sie konnte, für die Gefangenen tat. Sie brachte ihnen Dinge, die ihnen Freude bereiten könnten, wie zum Beispiel Zeitschriften und Zeitungen. Sie kümmerte sich um die Kranken und war immer beflissen, ihnen auf jede Art und Weise zu helfen. Sie waren jedoch zutiefst schockiert, als sie sie fragten, warum es ihr solches Anliegen war, den japanischen Gefangenen zu helfen. Sie antwortete, weil meine Eltern von der japanischen Armee getötet wurden. Solch eine Aussage, nun könnten einige Menschen aus jedem Kulturkreis schockieren, aber für die Japaner, in deren Gesellschaft kein Verbrechen größer sein könnte als der Mord der Eltern, war das völlig unbegreiflich. Peggy versuchte, ihre Motive zu erklären. Sie sagte, ihre Eltern seien Missionare gewesen. Als die Japaner die Insel einnahmen, die Philippinen, waren ihre Eltern zur Sicherheit in die Berge in Nord-Luzon geflohen. Nach einer Weile wurden sie jedoch entdeckt. Die Japaner warfen ihnen vor, Spione zu sein und teilten ihnen mit, sie würden hingerichtet werden. Nun, sie leugneten aufrichtig, Spione zu sein, aber die Japaner ließen sich nicht überzeugen. Und sie wurden hingerichtet. Peggy erfuhr das erst am Ende des Krieges vom Schicksal ihrer Eltern. Zuerst war sie wütend vor Trauer und Entrüstung. Die Gedanken an die letzten Stunden im Leben ihrer Eltern erfüllten sie mit großem Kummer. Sie stellte sie sich gefangen vor, voll und ganz der Gnade ihrer Geiselnehmer ausgeliefert, ohne einen Ausweg. Sie sah die gnadenlose Brutalität der Soldaten, sah, wie sie den japanischen Henkern gegenüberstanden und leblos auf den Boden des weit entfernten Berges in den Philippinen fielen. Aber dann begann Peggy über die selbstlose Liebe ihrer Eltern für die Japaner nachzudenken. Nach und nach kam sie zu der Überzeugung, dass sie den Menschen vergeben hatten, zu denen Gott sie berufen hatte, und sie zu lieben und ihnen zu dienen. Dann fiel ihr Folgendes auf. Wenn ihre Eltern ohne Bitterkeit oder Groll gegen ihre Henker gestorben waren, warum sollte ihre eigene Einstellung dann anders sein? Sollte sie von Hass und Rachegefühlen erfüllt sein, wenn sie voller Liebe und Vergebung gewesen waren? Deshalb wählte Peggy den Weg der Liebe und Vergebung. Sie entschied sich, japanischen Gefangenen im nahegelegenen Kriegsgefangenenlager zu dienen, als Beweis ihrer Aufrichtigkeit. Oh, die Geschichte berührte Fuchida, aber war besonders beeindruckt von der Möglichkeit, dass er genau das, wonach er gesucht hatte, ein Prinzip, das für Frieden ausreichen würde, und dieses Prinzip war versöhnliche Liebe, könnte das das Prinzip sein, auf dem die Botschaft seines geplanten Buches No More Pearl Harbors basieren könnte? Kurz danach wurde Fuchida von General Douglas MacArthur nach Tokio zitiert. Als er am Bahnhof von Shibuya aus dem Zug stieg, drückte ihm jemand ein Flugblatt in die Hand, dessen Titel lautete: Ich war ein Gefangener Japans. Dort wurde über einen amerikanischen Sergeant, Jacob DeShazer, berichtet, der 40 Monate in einer japanischen Gefängniszelle verbracht hatte und nach dem Krieg nach Japan zurückgekehrt war, um das japanische Volk zu lieben und ihm zu dienen, indem er ihnen half, Jesus Christus kennenzulernen. Nun, um die Geschichte abzukürzen. DeShazer erzählte, wie er einen Bombenschütze in einem der 16 B-25 Flugzeuge der Armee unter General Jimmy Doolittle war, die am 18. April 1942 vom Deck der USS Hornet aufstiegen, um Tokio zu bombardieren. Keines der Flugzeuge wurde abgeschossen, aber der Sprit ging ihnen aus. DeShazer wurde gefangen genommen und für 40 Monate, die Restdauer des Krieges, inhaftiert. DeShazer merkte an, dass alle Gefangenen schlecht behandelt wurden. Er sagte, dass er zu einem Zeitpunkt fast den Verstand verlor wegen des gewaltigen Hasses der japanischen Wachposten. Dann eines Tages brachte einer der Wachposten ihnen eine Bibel. Sie befanden sich in Einzelhaft und wechselten sich deshalb mit der Lektüre ab. Als DeShazer an der Reihe war, hatte er sie für 3 Wochen. Er las sie begierig und intensiv, das Alte und das Neue Testament. Und schließlich schreibt er, das Wunder der Bekehrung fand am 8. Juni 1944 statt. DeShazer bekehrte sich. Er entschied sich, wenn er bis zum Ende des Krieges überleben und freigelassen werden würde, würde er in die USA zurückkehren, die Bibel für eine gewisse Zeit studieren und dann nach Japan zurückzukehren und dort die Botschaft Christi dem japanischen Volk zu bringen. Und genau das tat er. Es kamen große Menschenmengen, um ihn zu hören. Viele reagierten und wurden errettet. Hier war also eine zweite Person, die den Japanern vergab und in der Gesinnung der Vergebung kam, um ihnen die Liebe Christi zu zeigen. Fuchida war tief beeindruckt. Er besorgte sich ein neues Testament. Er begann, das Neue Testament zu lesen und im September 1949, 8 Jahre nach Pearl Harbor, las er Lukas 23, hörte Jesus Folgendes sagen: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er beugte das Knie und nahm Jesus Christus als seinen Herrn und Erretter an. Mitsuo Fuchida, ein Verehrer von Adolf Hitler, wurde Christ. Und er schrieb ein Buch, das heutzutage in vielen Bibliotheken zu finden ist. Der ursprüngliche Titel lautet From Pearl Harbor to Golgotha. Von Pearl Harbor nach Golgatha. Heute heißt es nach Calvary. Aber vielleicht interessiert es euch, dass Fuchida jetzt im Himmel ist. Aber bevor er starb, sprach er in der Gemeinde und predigte in der Gemeinde, die mich als Missionar hier nach Berlin gesandt hat. Das ist die Macht der Vergebung, die Welt zu beeinflussen. Und der Heilige Geist wusste es, Gott wusste es, Paulus wusste es, Philemon musste es wissen. Und deshalb ist dieses kleine Buch hier. Und deshalb lehren wir diese Lektion. Lasst uns zusammen beten.